Ich freue mich, Sie mit dem Thema katholische Kirchengeschichte kurz gefasst begrüßen zu dürfen bei Credo, bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit der 11. Folge. Und zugeschaltet als Gesprächsreferent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, Italien. Ich darf Sie recht herzlich grüßen.
Herzlichen Gruß auch an Sie und herzlichen Dank für die Begrüßung, die Sie bereits eingeleitet haben.
Ja, danke schön. Am vergangenen Mittwoch haben wir von Ihnen vieles gehört über den 30-jährigen Krieg, über den danach sich entwickelnden Absolutismus und die Entstehung der Nationalkirchen, jeweils in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, die dann als Nationalkirchen unter den Begriffen Gallikanismus, Josephinismus, Febronianismus bekannt geworden sind. Ganz kurz hier ein Abriss. Vielleicht können Sie einfach dann den Zusammenhang auch noch einmal herstellen. Heute soll es dann um das interessante Thema der Aufklärung gehen. Aufklärung mit der daran anschließenden Säkularisation. Und wir leben schließlich auch heute in einer säkularisierten, also verweltlichten Gesellschaft, die vor allem zeitliche Werte kennt. Selbst die Kirche im Innern ist von einer Verweltlichung betroffen. Da habe ich ein Zitat gefunden vom Wiener Kardinal Schönborn, der sprach einmal von einer massiven Selbstsäkularisierung der Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also seit 1965. Und weiter heißt es da, er habe den massiven Exodus von Priestern und Ordensleuten selbst erlebt. Zwischen 1965 und 1985 haben ca. 80.000 Priester in der katholischen Kirche ihr Amt niedergelegt. Wenn man jetzt einen Spot zurückwirft in die Geschichte zum Vergleich, die politisch von oben verfügte Säkularisation unter ganz anderen Vorzeichen natürlich, knapp 200 Jahre zuvor eben, kostete dem damaligen deutschen Gebiet 200 Klöster, die enteignet wurden. In Frankreich wurden im Zuge der Französischen Revolution etwa 40.000 Priester eingekerkert, deportiert oder hingerichtet. Spot wieder zurück zum Wiener Erzbischof. Der sieht nämlich die derzeitige Krise der Kirche darin begründet, dass die Kirche sich mit sich selbst beschäftigt habe, statt sich zur Welt zu öffnen, wie es das Konzil wollte. Die gefährlichste Krise nun der Kirche nach der Säkularisation von 1803 wird unter anderem ja auch mit einer mangelnden Öffnung zur Welt, also der Kirche zur Welt, begründet. Meine Frage, meine Eingangsfrage an Sie, Herr Dr. Peter Egger, kann man nun hier eine Parallele ziehen in der Entwicklung der Kirche nach der Aufklärung und Säkularisation und der jetzt hier sozusagen zitierten Selbstsäkularisation seit 1965, denn jedes Mal wurde der Kirche gegenüber der Vorwurf erhoben, sie habe sich nicht der Welt genug geöffnet. Aber trifft das denn für heute noch zu oder hat sich die Kirche nicht viel zu sehr der Welt geöffnet? Kardinal Schönborn behauptet ja in diesem Zitat das Gegenteil. Vielleicht können Sie kurz Stellung beziehen.
Ich will es versuchen. Die Frage ist nämlich sehr, sehr weitreichend. Vielleicht zunächst einmal eine kleine Unterscheidung, die in theologischen Kreisen beim Begriff Säkularisation immer wieder angebracht wird. Auf der einen Seite wird darauf hingewiesen, dass die Welt eine Eigenständigkeit hat und dass sozusagen im Unterschied zu den Naturreligionen die Welt in ihrer Weltlichkeit auch ernst zu nehmen ist. Es ist also nicht so, dass gewissermaßen die Welt ein Vorzimmer ist der Religion, sondern sie hat ihre Eigenständigkeit und auch ihre Eigenmächtigkeit. Und in einer gewissen Weise hat das Christentum dazu beigetragen, dass die Welt auch als Welt ernst genommen wurde. Wenn wir da die Naturreligionen vergleichen oder auch die östlichen Religionen, da hat die Welt oft nicht die Bedeutung, die ihr zukommt. Auf der anderen Seite gibt es bei der Betrachtung der Welt auch diese Feststellung, dass Säkularisation im negativen Sinn verstanden werden kann. Und zwar insofern, dass man bewusst das Religiöse und das Sakrale, also das Heilige, aus der Welt verdrängt. Und wenn diese Verdrängung des Religiösen und des Heiligen dann auch noch in die Kirche eindringt, dann wird es problematisch. Also es braucht hier eine ganz klare Unterscheidung. Wenn wirklich die Kirche verweltlicht und selbst nicht mehr weiß, dass sie die Hüterin des Sakralen ist und glaubt, dass sie durch eine falsche Anpassung an die Welt Menschen gewinnen kann, dann hat das der Kirche immer wieder geschadet. Und heute ist gerade bei den Weltmenschen ein ganz großes Bedürfnis nach dem Sakralen, nach dem Mystischen, nach dem Religiösen festzustellen. Und es ist heute eine Generation von Weltmenschen herangewachsen, die sich von der Kirche erwartet, dass sie das Religiöse vertreten. Und die sich auch von den Priestern und Ordensleuten erwarten, dass sie für das Religiöse gerade stehen. Diese Leute wünschen nämlich nicht, dass die Kirche sich so weltlich zeigt, dass sie sozusagen angepasst ist um die Welt, sondern die suchen genau das Gegenteilige, die Alternative, das Mystische, das Religiöse, das Göttliche. Insofern haben wir also heute sicherlich eine gewisse Parallele mit der Zeit der Aufklärung, auch wenn die Ursachen und die Gründe oft etwas verschieden sind. Aber wir sollten lernen, die Eigenständigkeit der Welt zu respektieren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Religiöse zu hüten. Und diese Balance ist nicht immer leicht. Aber wenn es der Kirche gelingt, die Welt als Welt ernst zu nehmen und auch mit der Welt die Leiden zu teilen und in der Welt ihren Dienst zu vollziehen, nicht in einem Rückzug, sondern in einer Offensive, aber wenn es der Kirche gleichzeitig auch gelingt, in ihrem Inneren das Feuer zu hüten, dann wird sie diese schwierige Aufgabe, in einer weltlichen Welt das Religiöse zu verkünden, damit die Menschen wirklich durch Gott das Leben in der Welt meistern können, dann wird sie diese Aufgabe auch erfüllen können.
Ja, danke schön für diese detaillierte Antwort. So wird es dann wohl auch der Wiener Kardinal Schönborn gemeint haben, als er davon sprach, dass die Kirche sich zur Welt öffnen sollte. Im Sinne der Welt, also die Welt also ernst zu nehmen. Ja, ich darf Sie bitten, die Stichpunkte oder das, was Sie heute vorhaben, damit zu beginnen, eben mit der Aufklärung, französischen Revolution, industrielles Zeitalter, je nachdem, wie weit wir kommen an das Gespräch, an das interessante Gespräch, können wir im Anschluss an Ihren Vortrag Ihre Ausführungen dann auch gerne anschließen. Und dazu können auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich gerne zu Wort melden. Jetzt erteile ich Ihnen das Wort, Dr. Peter Egger.
Ja, ich darf Sie noch bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, weil ich immer großen Wert darauf lege, dass unsere Sendungen mit einem kurzen Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann bitten wir auch Maria um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten nun einige kurze Betrachtungen anstellen über die Aufklärung. Wir wollen die Vorteile, aber auch die Probleme, die sich durch die Aufklärung ergeben haben, ein wenig beleuchten. Und ich möchte dabei zurückgreifen auch auf ein berühmtes Büchlein, das heute nichts an Aktualität verloren hat. Es ist die berühmte kleine Kirchengeschichte von August Franzen. Und ich würde Ihnen, wenn Sie sich für die Kirchengeschichte interessieren, empfehlen, dieses kleine Büchlein zu kaufen, weil es einfach eine Fundgrube ist für die Kirchengeschichte. Dieses Büchlein enthält eine Menge von Informationen und ist gleichzeitig in einer sehr gut verständlichen Sprache geschrieben. Ich selbst werde ab und zu auch Absätze aus diesem Büchlein vorlesen, weil ich einfach glaube, dass es dem Autor gelungen ist, verschiedene Probleme sehr klar auf den Punkt zu bringen. August Franzen schreibt zunächst einmal ganz allgemein über die Aufklärung. Ein neuer Geist hatte inzwischen die Länder Europas erobert, die Aufklärung. Von England aus verbreitete sie sich über Frankreich nach Deutschland. Im Namen der Vernunft kämpfte die Aufklärung für die Freiheit des Geistes und brach radikal mit den alten Traditionen. Ein jahrtausendealtes Weltbild brach zusammen. Immanuel Kant bezeichnete 1784 die Befreiung und die Mündigkeitserklärung des autonomen Menschen, der befähigt sei, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, als Ziel der neuen Bewegung. In der Tat verdankt ihr die moderne Menschheit sehr vieles. Aus der Geschichte der Neuzeit ist die Aufklärung als Entwicklungsstufe eines fortschrittlichen menschlichen Geistes nicht wegzudenken. Sie war die letzte große, das gesamte abendländische Denken bis zu den beiden Amerika hin umfassende Geistesbewegung und hat durch die Überwindung der immer noch mittelalterlichen Gebundenheit des Menschen in veraltete Denk- und Lebensformen die moderne Entwicklung erst ermöglicht. Nicht nur die Abschaffung der Hexen- und Ketzerprozesse, der Folter im Gerichtswesen und der religiösen Diskriminierung Andersgläubiger im öffentlichen Leben sind Errungenschaften dieser Zeit, sondern auch die Erkämpfung der allgemeinen Menschenrechte, die erstmals in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und in der berühmten Deklaration der französischen Nationalversammlung staatsrechtlich verankert wurden. Die freie Entfaltung der Wissenschaft und der gesamten neuzeitlichen Kultur hat ihre Grundlagen großenteils in der Aufklärung. Für das offenbarungsgebundene Christentum und für die katholische Kirche insbesondere beschwor die Aufklärung freilich eine der größten und gefährlichsten Krisen ihrer ganzen Geschichte herauf. Und nun wollen wir schauen, ein wenig im Einzelnen, wie die Aufklärung sich im Hinblick auf die Religion versteht. Die Aufklärung anerkennt nur jene religiösen Wahrheiten, die von der Vernunft erkannt und bestätigt werden können. Diese Einschränkung der religiösen Erkenntnis führt dazu, dass die meisten Aufklärer zum Deismus gelangen. Der Deismus ist jene religiöse Bewegung, die sagt, dass Gott nur als Schöpfergott und Richtergott zu verstehen sei. Man könne nämlich mit Hilfe der Vernunft erkennen, dass es einen Schöpfergott brauche, und man könne hoffen, dass einmal ein Richtergott für eine gerechte Vergeltung sorgen würde. Bei manchen Aufklärern führte die Einschränkung der Religion auf das rein Vernünftige auch zum Pantheismus. Darunter versteht man, dass Gott gleichgesetzt wird mit der Natur. Und bei manchen radikalen Aufklärern kam es auch zu einer atheistischen Überzeugung. Die Aufklärung anerkennt also nur jene religiösen Wahrheiten, die der natürlichen Vernunft einsichtig sind. Sie anerkennt also nur eine sogenannte natürliche Religion, also eine Religion, die sich auf die natürlichen geistigen Kräfte des Menschen stützt, und lehnt jede Offenbarungsreligion ab. Eine Offenbarungsreligion greift zurück auf übernatürliche Mitteilungen durch Gott, auf eine göttliche Inspiration, und damit kann sich die Aufklärung nicht einverstanden erklären. Auf diese Weise kommen aber die Offenbarungsreligionen, die großen des Judentums, des Christentums und des Islam, in Bedrängnis und werden oft von den Aufklärern abgelehnt oder eingeschränkt. Die gemäßigten Aufklärer akzeptieren das Christentum manchmal auch nur als eine rein humanistische Zivilreligion ohne jede kirchliche Bindung. Einen Schritt weiter gehen dann die radikalen Aufklärer, die sich als sogenannte Freidenker verstehen und das Christentum als unvereinbar mit der Vernunft beurteilen. Sie lehnen eine Offenbarung und ein Eingreifen Gottes ab. Sie bekämpfen das Christentum als irrationalen Aberglauben. Die radikale Aufklärung lehnt die Offenbarungsreligionen ab und stellt daher auch deren Kultgemeinden in Frage. Für die Beziehung zu Gott genügt der persönliche Kontakt. Die Kirche ist weder als Vermittlerin zwischen Mensch und Gott, noch als Spenderin von übernatürlichen Heilsmitteln notwendig. Fast alle Aufklärer stehen der Kirche reserviert bis feindlich gegenüber. Sie werfen der Kirche vor, eine Stätte des Aberglaubens und der Volksverdummung zu sein. Sie klagen die Kirche aber auch an, dass sie eine Verbündete des Absolutismus sei und dazu beitrage, das Volk in Abhängigkeit und Unfreiheit zu halten. Die Aufklärung führt daher auch zu einem weit verbreiteten Antiklerikalismus. Die Aufklärung fordert dann auch die gegenseitige Toleranz zwischen den verschiedenen Offenbarungsreligionen. Da alle Religionen im Grunde an denselben Gott glauben, sind alle Religionen gleichbedeutend und gleichberechtigt. Die Aufklärung lehnt den Anspruch des Christentums ab, im Besitz der vollen Wahrheit zu sein. Sie sieht in diesem Anspruch eine Verletzung der Gedankenfreiheit, die jedem nur eine relative Wahrheit zugestehen kann. Wir können uns vorstellen, dass solche Gedanken schon einiges in der Kirche bewirkt haben. Man hat gespürt, dass hier eine Weltanschauung verkündet wurde, die mit dem Christentum nicht vereinbar war. Und man muss sagen, dass vor allem auch die radikalen Kräfte sich hier sehr kompromisslos gegenüber dem Christentum geäußert haben. Die Aufklärung in ihrer radikalen Form hat sich als eine Bewegung auch gegen das Christentum und gegen die Kirche verstanden. Der rationale Deismus der Aufklärung drang in weiteste Schichten der Gebildeten ein. Er wurde nicht nur von der Freimaurerei, die sich 1717 in London konstituierte, weitergetragen, sondern wirkte auch als Lebensanschauung von Dichtern, Künstlern und Gelehrten noch im 19. und 20. Jahrhundert mächtig nach. Wenn er auch in den angelsächsischen Ländern keine kämpferische Note trug, so führte er sich in Frankreich dafür umso antikirchlicher auf. Die berühmten Philosophen Diderot und D'Alembert und andere überschütteten bald alles, was dem gläubigen Christen heilig war, mit ihrem Spott und Hohn. Voltaire sagte der Kirche den Todeskampf an. Die Französische Revolution lieferte das blutige Nachspiel zu dieser Verhetzung. Um aber nun doch ein nicht gar zu einseitiges Bild zu liefern, soll gesagt werden, dass manche Kritiken von Seiten der Aufklärung auch innerhalb der Kirche auf einen fruchtbaren Boden fielen. Und man erkannte in der Kirche, dass manche Forderungen nach einer Reinigung des kirchlichen Lebens von veralteten Frömmigkeitsformen und von sinnlos gewordenen Traditionen durchaus berechtigt war. Wenn sich die Kirche in ihrer Umwelt glaubhaft präsentieren wollte, so musste sie auch die Kritik an den Missständen in ihrem Brauchtum und an manchen rückständigen Lebensformen ernst nehmen. Und aus dieser Erkenntnis heraus unternahmen nicht wenige gläubig gesinnte Kirchenmänner und Laien den Versuch, eine längst fällige Kirchenreform im Geiste der Aufklärung in Angriff zu nehmen. Und auch bei den Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Sohnes Josef II. Muss man sagen, dass bei manchen Übertreibungen und Einseitigkeiten, die man bei Josef II. Feststellen konnte, doch manches auch von einem guten Willen getragen war. Und man spürte auch innerhalb der Kirche die Notwendigkeit einer Bildungsreform, einer kirchlichen Neuorganisation und auch eines etwas einfacheren Stils. Und insofern hat die Aufklärung, die auf der einen Seite eine ernste Gefahr war für die Kirche, auch dazu beigetragen, dass die Kirche sich doch Gedanken machte. Aber die Kirche wusste gleichzeitig sehr wohl, dass sie den radikalen Forderungen der Aufklärung nicht entsprechen konnte. Aber dass sie die gemäßigten Reformen und so sehr wohl in ihrem eigenen Bereich überdenken musste. Nach dieser kurzen Einführung wollen wir nun hören, wie dann die Aufklärung in der Französischen Revolution zum Ausbruch gekommen ist und wie dort nach einem gemäßigten Start es dann zu einer immer radikaleren Entwicklung der Dinge gekommen ist. In ihren Anfängen war die Französische Revolution nicht kirchenfeindlich ausgerichtet. Als im Jahr 1789 in Versailles die verschiedenen Stände des französischen Volkes zusammentraten, um die katastrophale Situation der Nation zu besprechen, kam es zu einem Einvernehmen zwischen dem dritten Stand, also dem Stand des einfacheren Volkes, und den Geistlichen, die zum ersten Stand gehörten, kam es zu einem großen Einvernehmen. Wir wissen heute, dass 149 Pfarrer und 4 Bischöfe sich im Jahr 1789 dem revolutionären dritten Stand angeschlossen haben, um die Anliegen, die berechtigt waren, zu vertreten. Das Problem hat aber dann begonnen, wie die französische Nationalversammlung durch ihre radikalen Vertreter beschlossen hat, das Kircheneigentum zu konfiszieren. Man wollte das Kirchengut einziehen, um auf diese Art und Weise die Finanznot des Staates zu sanieren. Und hier kam es jetzt zu gegensätzlichen Positionen. Ein Teil des Klerus war bereit, hier mit seinen eigenen Mitteln der Nation zu helfen, und ein anderer Teil war aber damit nicht einverstanden, weil man gespürt hat, dass auf diese Art und Weise die Lebensgrundlage der Kirche in Frage gestellt wurde. Aber es haben sich dann die radikalen Kräfte durchgesetzt und den Klerus völlig unter das Kuratel der Nationalversammlung gestellt. Und es wurde damals vom Klerus ein eigener Eid verlangt, der die Grundsätze der Nationalversammlung anerkannte. Aber da waren auch einige Dinge dabei, die ein katholischer Geistlicher nicht leisten konnte. Und alle jene, die diesen Eid nicht geleistet haben, wurden dann verfolgt. 40.000 Priester wurden eingekerkert, deportiert und auch hingerichtet. Im November 1793 wurde dann das Christentum in Frankreich abgeschafft und der Kult der Vernunft eingeführt. Man hat damals in der Kirche von Notre Dame eine neue Religion verkündet, und das war die Religion der Vernunft. Und man hat damals auf dem Hauptaltar der Kathedrale von Notre Dame eine nackte Hure hingesetzt, und die hat gewissermaßen die Göttin der Vernunft vertreten. Hier kam es dann zu einer solchen Konfrontation mit dem Christentum, dass man nur sagen kann, das waren unheimlich schreckliche Jahre.
Über die katholische Kirchengeschichte kurz gefasst. Sie waren gerade dabei zu erklären, welche Ausformung die Aufklärung in der Französischen Revolution genommen hat, dass das Christentum in Frankreich abgeschafft wurde und der Kult bzw. die Religion der Vernunft auch in Notre Dame ausgerufen wurde. Ja, es waren unheimlich schreckliche Jahre, wie Sie geschildert haben, dass dort auf dem Altar Notre Dame eine nackte Hure als Zeichen der Vernunft dann nun ja aufgebahrt wurde, wenn man das so sagen kann. Bitte, Dr. Peter Ecker.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Vermittlung. Es ist immer wunderbar, wie Damen solche Schwierigkeiten überbrücken können. Und so können wir mit einem sanften Schmunzeln gleich wieder weiterfahren. Herzlichen Dank. Vielleicht wäre auch noch ganz kurz anzufügen, dass damals in einer Gegend von Frankreich, in der berühmten Vendée, sehr viele Gläubige in einer heroischen Weise ihren Glauben bewahrt haben. In der Vendée im Südwesten von Frankreich wurden Hunderttausende von Katholiken verfolgt und zum Teil auf bestialische Weise umgebracht. Dieses Faktum wurde erst in späteren Zeiten einmal auch entsprechend behandelt, und bei den Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr 1989 zum 200-jährigen Jubiläum der Französischen Revolution hat man auch dieser Opfer in der Vendée gedacht. Die Zeit des Terrorregimes und die Schreckensherrschaft hat sich dann fast hingezogen bis zum Jahr 1800, und erst durch das Auftreten und Eingreifen von Napoleon hat diese schreckliche Zeit ein Ende gefunden. 1799 hat Napoleon durch einen Staatsstreich diese Zeit endgültig überwunden, und er hat damals mit der Kirche ein Konkordat geschlossen, also einen Vertrag, in dem die Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben wurde. Man muss eines sagen, dass Napoleon selbst religiös ein völlig indifferenter Mann war und in der Religion eigentlich nur ein Mittel zur Politik gesehen hat. Aufsehenerregend war, dass er im Jahr 1804 Papst Pius VII. Gezwungen hat, zu seiner Kaiserkrönung nach Paris zu kommen. Der Papst musste Napoleon salben, die Krone aber setzte er sich selbst aufs Haupt. Damit hat er also ganz klar dokumentiert, wer die Macht im Land und in Europa hatte. Und später war dann der Papst gewissermaßen sein Gefangener. Und viele meinten, dass die letzte Stunde des Papsttums geschlagen hätte, aber dieser alte Papst hat in Würde seine Gefangenschaft getragen. Und es war dann so, dass nach der Zeit von Napoleon das Papsttum einen unheimlichen Aufstieg genommen hat. Aber im Jahr 1808 besetzte Napoleon Rom und den Kirchenstaat. Anschließend verschleppte er den Papst nach Fontainebleau, nach Frankreich. Dort blieb der Papst bis zum Sturz Napoleons. Als er dann zurückgekehrt ist, jubelten ihm die Menschen zu. Auf dem ganzen weiten Weg von Frankreich bis nach Rom säumten die Menschen die Straßen und jubelten diesem Mann zu. Alle hatten ihn bewundert, weil er durch seine Gelassenheit und seine tiefe Frömmigkeit den Menschen gezeigt hatte, welche Kraft die Religion dem Menschen gibt. Napoleon setzte, das muss man noch kurz hinzufügen, in den eroberten Gebieten eine radikale Säkularisierung durch und hat auch die Kirche weitgehend neu geordnet. Er hob viele Klöster auf, schaffte die geistlichen Fürstentümer ab und zog die Kirchengüter ein. Dies führte auf der einen Seite zu einer weitgehenden Entmachtung und Verarmung der Kirche, auf der anderen Seite aber wurde die Kirche nach einer jahrhundertelangen Feudalherrschaft endlich wieder frei für ihre ursprünglichen Aufgaben. Soweit also zu dieser bewegten Zeit der Aufklärung, der Französischen Revolution und zur Zeit von Napoleon. Freilich müsste man hier vieles noch hinzufügen, aber da diese Kirchengeschichte nur kurz gefasst sein soll, beschränken wir uns auf das Wesentliche. Nun wollen wir noch einen Blick in die Zeit des 19. Jahrhunderts hineinwerfen. Nach dem Sturz Napoleons kam es beim Wiener Kongress im Jahr 1815 zur sogenannten Restauration, das heißt zur Wiederherstellung der früheren politischen Verhältnisse auf der Grundlage einer konstitutionellen beziehungsweise einer absolutistischen Monarchie. In den katholischen Ländern gewann die Kirche ihren Einfluss weitgehend zurück und wurde wieder zur Verbündeten des Throns. Aber in der Zwischenzeit hatte sich eine neue Entwicklung angebahnt, die auch wieder verschiedenste Probleme mit sich gebracht hat. Die Zeit nach dem Wiener Kongress wurde von den zwei großen Strömungen des Liberalismus und des Nationalismus bestimmt. Die Bürger der führenden europäischen Staaten strebten nach mehr bürgerlichen Rechten und nach mehr Demokratie bei der Regierung ihrer Staaten. Gleichzeitig strebten verschiedene europäische Nationen nach unabhängigen Staaten. Es war für die Kirche nicht leicht, sich in dieser Situation zurechtzufinden. Papst Pius IX. Stand anfangs den liberalen Forderungen offen gegenüber, musste dann aber sehr bald erfahren, dass hier auch Kräfte am Werk waren, die die Kirche selbst abschaffen wollten. In Italien zeigte es sich, dass Männer wie Cavour, Mazzini und Garibaldi sehr dezidierte antiklerikale Gestalten waren. Und es war diesen Leuten alles daran gelegen, die Kirche in Italien auf die Seite zu drängen. Pius der Neunte zeigte auch Verständnis für die nationale Einigung Italiens, war aber gleichzeitig durch den Kirchenstaat gebunden. Der Kirchenstaat hatte damals eine erstaunlich große Ausdehnung, erreichte nämlich von Rom auf der östlichen Seite Italiens bis hinauf zum Po und hatte damals also eine große Ausdehnung in Mittelitalien. Aber im Jahr 1870 wurde dann der Kirchenstaat und Rom von den italienischen Truppen besetzt und gewaltsam seiner weltlichen Macht beraubt. In der Folge kam es zu einem jahrzehntelangen Rückzug der Kirche aus der aktiven Politik. Man kann ruhig sagen, es handelte sich um eine selbstgewählte Gefangenschaft der Päpste im Vatikan. Und es hat dann jahrzehntelang gedauert, bis die Kirche aus dieser Isolation herausgetreten ist um sich wieder auch den gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen. In Deutschland führte der Nationalismus zum sogenannten Kulturkampf der preußischen Regierung gegen die katholische Kirche. Nach der Ausrufung des Zweiten Reiches im Jahr 1870 wollte Kanzler Otto von Bismarck die katholische Kirche dem Staat unterstellen. Er empfand die katholische Kirche als eine fremde und ausländische Macht und versuchte sie mit verschiedenen Gesetzen zu reglementieren und einzuschränken. Diese Gesetze betrafen unter anderem die Predigt, die kirchlichen Schulen, die Ausbildung und Anstellung des Klerus sowie die Tätigkeiten der Orden. Gegen diese Kirchenpolitik Bismarcks bildete sich eine starke katholische Opposition, die sich in der sogenannten Zentrumspartei organisierte. Schließlich musste Bismarck verschiedene Gesetze und Verordnungen zurücknehmen. In das 19. Jahrhundert fällt dann auch noch die Entstehung der sozialen Frage. Im Rahmen der Industrialisierung kam es auch zur sogenannten Arbeiterfrage. Der Kapitalismus hatte mit seiner liberalen Marktwirtschaft viele Millionen Arbeiter ins Elend gestürzt. Im Jahr 1848 erschien das Kommunistische Manifest von Marx und Engels. In der Folge wurden in allen westeuropäischen Industriestaaten sozialistische und kommunistische Parteien zur Vertretung der Arbeiter gegründet. Von Seiten der offiziellen Kirche wurden die Zeichen der Zeit lange nicht erkannt. Es gab zwar einzelne große Gestalten wie Adolf Kolping und Bischof Ketteler in Deutschland und Don Bosco, sowie auch Pater Schwarz in Wien, die sich unermüdlich für die Arbeiter einsetzten, aber die offizielle Kirche meldete sich in dieser brennenden Frage erst sehr spät zu Wort. Wir alle kennen Adolf Kolping, den Geselldenvater, der selbst aus einfachsten Verhältnissen stammte. Er war der Sohn von einem Schäfer, war dann Schuster und hat in dieser Funktion das Elend der Gesellen erkannt. Und Adolf Kolping hat sich dann entschlossen, Priester zu werden, um diesen jungen Menschen auch seelsorglich beistehen zu können. Nach seiner Priesterweihe hat er sich dann aber eingesetzt, einen eigenen Verein zu gründen, nämlich den sogenannten Geselldenverein. Und er hat dann in 400 Orten des deutschen Sprachraums eigene Geselldenhäuser gegründet, damit die Gesellen auf ihrer Wanderschaft auch eine bleibende Stätte hätten. Adolf Kolping, der große Geselldenvater von vielen, vielen jungen Menschen. Der zweite Mann, den wir ganz kurz erwähnen müssen, der vielleicht nicht allen bekannt ist, ist Bischof Wilhelm Immanuel Ketteler. Ketteler stammte aus einem westfälischen Geschlecht und wurde 1811 in Münster geboren. Er war selbst in jungen Jahren ein Mann, der dem Leben hingegeben war. Er hat sich auch einmal duelliert und dabei die Nasenspitze verloren. Er war Student der Rechtswissenschaften, hat aber dann durch ein Bekehrungserlebnis sich ganz radikal dem Glauben verschrieben und hat sich dann eingesetzt für die armen Menschen seiner Umgebung. Und er wurde dann als Bischof der Arbeiter. Und er hat damals im Reichstag auf diese Situation hingewiesen und hat mit der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit sich eingesetzt für die Besserstellung der Arbeiter. Und er hat dieses Unrecht angeprangert und den Menschen bewusst gemacht, dass es hier eine große Aufgabe zu erfüllen gäbe. Und dann war Don Bosco. Dieser Mann hat in Turin gewirkt. Turin war damals die Stadt mit der größten Industrialisierung in Italien. Und er hat sich dort für die Jungen eingesetzt, weil er gemerkt hat, dass diese jungen Arbeiter auf der Straße innerlich vergammeln würden, und hat einen eigenen Orden gegründet, nämlich die Salesianer von Don Bosco, um diesen Menschen beizustehen. Und er hat bereits während seines Lebens 250 Häuser für junge Menschen eröffnet und hat Zehntausende von Menschen aufgenommen und sie versucht, in der besten Weise zu erziehen. Diese großen Gestalten, Kolping, Ketteler und Don Bosco, aber auch Pater Schwarz in Wien, der sich für die Lehrlinge eingesetzt hat und einen eigenen Orden gegründet hat, die Calasantina, das waren helle Lichter in diesem Dunkel des sozialen Elends. Aber dann hat auch die Spitze der Kirche reagiert. Papst Leo XIII. Hat 1891 eine ganz berühmte Enzyklika, also ein Rundschreiben, verfasst, die den Titel Rerum Novarum trägt und die sich mit den Problemen der Arbeiter auseinandergesetzt hat. Und dieses Dokument ist bis heute noch lesenswert, weil man nämlich spürt, dass der Papst und auch die Kirchenleitung sich sehr gründlich mit diesem Problem der Arbeiter auseinandergesetzt hat. Und deswegen möchte ich noch ganz kurz auf einige Schwerpunkte dieser Enzyklika eingehen, dass man hier einmal merkt, dass die Kirche sich sehr wohl auch mit den sozialen Problemen auseinandergesetzt hat und dass dann immer wieder kirchliche Männer und Päpste eingesetzt haben. Denken wir nur an Papst Johannes den 23., an Papst Paul den 6. und vor allem an Johannes Paul den 2. Johannes Paul der 2. war ja selbst mehrere Jahre in einem Steinbruch tätig und ihm war die soziale Frage immer ein ganz besonderes Anliegen. Und seine Schriften sind bis heute der Zeit voraus. Wir werden heute in dieser kritischen Situation unserer Wirtschaft mehr und mehr mit der Frage konfrontiert, wie soll es weitergehen. Aber das erste Dokument in dieser Hinsicht war die berühmte Enzyklika Rerum Novarum von Leo dem 13. Leo der 13. hat sehr klar die Entwicklung erkannt, hat sich aber auch mit den Ideologien der damaligen Zeit auseinandergesetzt. Im ersten Teil seiner Enzyklika widerlegt er die sozialistische Theorie der damaligen Zeit als Lösung der gesellschaftlichen Missstände. Und da sagt er, dass die Aufhebung des Privateigentums und die Überführung des Einzelbesitzes in die Hand der Allgemeinheit nicht nur rechtswidrig seien und gegen die natürlichen Gesetze, sondern dass sie der Arbeiterklasse selbst schaden würden. Seit dem Bestehen der Menschheit, schreibt der Papst, sei der Beweggrund von Arbeit, Einsatz und Fleiß der Erwerb von Eigentum, um den nötigen Lebensunterhalt zu decken. Er war also gegen diese Theorie, dass es keinen Privatbesitz mehr geben solle. Er sagt, das, was den Menschen zur Arbeit hinführt, ist unter anderem auch die Hoffnung, dass man Eigentum erwerben könne. Der Mensch habe nach geleisteter Arbeit das Recht auf Lohn und auch das Recht, über diesen frei zu verfügen. Wenn der Arbeiter einen Teil seines Lohnes in Sachgüter und so weiter investiert, dann sei das ein Ertrag seiner Arbeit in neuer Form. Und deswegen müsse es auch möglich sein, dass der Arbeiter Eigentum schaffen könne. Dann sagt er, dass auch die Familie als Gemeinwesen älter sei als der Staat und dass die Familie deshalb nicht in eine völlige Abhängigkeit vom Staat gelangen dürfe. Die Familie müsse in ihrer Eigenständigkeit respektiert werden und damit wendet sich der Papst gegen den Zugriff durch einen sozialistischen oder kommunistischen Staat. Er weist dann auch darauf hin, dass man die Elternpflicht nicht aufheben dürfe. Er wendet sich in dieser Enzyklika auch dagegen, dass man die elterliche Fürsorge dem Staat übergeben wolle, weil nämlich die Elternpflicht die wichtigste Pflicht sei. Und deswegen dürfe die Autorität der Eltern nicht durch den Staat in Frage gestellt werden. In seiner Enzyklika weist er schließlich noch ganz kurz darauf hin, dass in einer Gesellschaft man nicht auf Religion und Kirche verzichten dürfe, weil nämlich die Religion und die Kirche auch dazu beitrage, die menschliche Gesellschaft mitzugestalten. Er weist dann auch darauf hin, dass Arbeit und Kapital sich nicht gegenseitig bekämpfen dürfen, sondern dass man in Solidarität und Einigkeit und in Frieden miteinander auskommen müsse. Der Arbeitgeber müsse dem Arbeitnehmer mit einer guten Arbeit dienen und umgekehrt habe aber auch der Arbeitnehmer die Verpflichtung, den Arbeiter würdevoll zu achten und dass er ihn auch schützen müsse und auf ihn Rücksicht nehmen müsse. Also hier werden verschiedenste Grundrechte des Menschen eingefordert. Die Zeit ist jetzt leider um, aber wir können eines sagen, das 19. Jahrhundert war also auch die Frage, die Zeit der sozialen Frage. Man hat sich damals auseinandergesetzt mit der sozialen Ungerechtigkeit. Die Kirche hat zunächst einige große Gestalten wie Kolping, Ketteler, Don Bosco und Pater Schwarz als Leuchttürme aufzuweisen. Die offizielle Kirchenleitung hat sich erst relativ spät dann gemeldet. Gegenüber dem kommunistischen Manifest war man also, muss man sagen, sogar sehr spät dran. Aber man hat dann doch sich sehr deutlich geäußert und gleichzeitig auch kritisch gezeigt gegenüber einseitigen Lösungsvorschlägen bestimmter Ideologien. Nun bin ich noch ein bisschen ausgerutscht, aber manchmal kann man nicht so auf die Minute genau die Kapitel vorausplanen. Sie verzeihen mir das. Aber wenn man das noch einmal zusammenfasst, wir haben also heute gesprochen über die Aufklärung, über die Französische Revolution, dann über die napoleonische Zeit, die Zeit der Restauration und ganz kurz oder ein bisschen ausführlicher auch die soziale Frage im 19. Jahrhundert. Nun gebe ich wieder zurück ans Studio.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Egger. Das ist ja nun schon eine ganze Menge an Geschichte, die Sie in diesen Abend hineingepackt haben. Ja, das Kapitel der Aufklärung. Sie haben ja selber aus der Kirchengeschichte von August Franzen zitiert, dass eben für die katholische Kirche hier wirklich eine der gefährlichsten Krisen ihrer ganzen Geschichte mit Aufklärung und Rationalismus ins Haus stand. Sie haben ja auch die, ja sagen wir, die positiven Seiten, die negativen Seiten ein bisschen gegenübergestellt, wobei natürlich zu fragen ist, also was ist jetzt kirchlich-religiös gesprochen für einen Gewinn herausgekommen, in Anführungsstrichen, also barg diese zerstörerische Wucht der Aufklärer dennoch einen Gewinn für die Kirche? August Franzen spricht ja auch von der Gnade des Nullpunktes, denn es ist ja schon erstaunlich, die Kirche musste wirklich auf Hab und Gut, auf alles verzichten, auf das ganze Kirchengut, obwohl später der Wiener Kongress ja diesen Kirchenraub auch dann verurteilt hat. Und dennoch in dieser Stunde Null, wo so viel zerstört wurde, wo so viele Priester verfolgt wurden, erwacht wieder eine neue Religiosität? Gibt es auch wieder ein katholisches Gemeinschaftsbewusstsein? Wie ist das zu erklären, gerade in der totalen Zerstörung? Wahrscheinlich dann aber auch wieder unterschiedlich zu sehen, von päpstlicher, also von ganz oberster Seite und dann eben auch von Seiten der Gläubigen. Wie ist das zu sehen, wie ist das zu erklären, dass trotzdem hier dieser Aufbruch dann zustande kam, Herr Dr. Egger?
Ja, sagen wir mal so, hier müssen wir vielleicht einmal das geheimste Gesetz der Kirchengeschichte beim Namen nennen. Die Kirche Christi ist auf dem Kreuz aufgebaut. Und die Kirche hat sich immer dann erneuert, wenn sie unter das Kreuz gestellt wurde. Das kann man immer wieder nachschauen, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet. Die Kirche wird dann neu, wenn das Kreuz zunimmt. Und es ist ein ganz eigenartiges Gesetz. Immer dann, wenn die Gegner meinen, sie hätten jetzt die Kirche praktisch zerstört, dann beginnt in der Kirche etwas Neues. Weil nämlich die Gegner der Kirche etwas immer wieder übersehen, dass das Kreuz die Quelle der Erneuerung ist. Und immer dann, wenn die Kirche unter das Kreuz gestellt wird, dann mobilisiert sie ihre besten Kräfte. Es ist also eine, man kann ruhig sagen, übernatürliche Logik in der Kirchengeschichte festzustellen. Es ist die Logik des Kreuzes. Und das zeigt sich immer wieder. Und es hat sich dann auch immer wieder auch Folgendes gezeigt, dass in diesen Zeiten des Niedergangs plötzlich Kräfte erwachen, dass plötzlich Gestalten kommen, die wieder zurückkehren zum Eigentlichen. Und da wird dann plötzlich das Evangelium in seiner ganzen Strahlkraft neu entdeckt und es gibt dann wieder junge Menschen, die sagen, wir geben uns nicht mit irgendwelchen Halbheiten zufrieden. Wir haben festgestellt, dass wir in einer Zeit der Bedrängnis nur überleben konnten mit einem ganzen Glauben und nicht mit einem halben. Und so entsteht dann immer wieder etwas Neues. Vielleicht noch ein kleines Wort. Bei der Aufklärung waren natürlich zwei Faktoren im Spiel. Auf der einen Seite ein philosophischer Faktor, dass einfach die Vernunft sich die Frage der Religion anders gestellt hat als vorher, vielleicht wo einfach die Volksseele vom Glauben her geprägt war und jetzt plötzlich durch diese Vernunft in eine ganz andere Dimension hinein katapultiert worden ist. Aber das Zweite war dann auch, die Aufklärung war ja auch eine soziale Bewegung. Und da muss man einfach sagen, da waren gewisse Unrechtsstrukturen seit Jahrhunderten nie entsprechend reformiert worden. Und so hat es diesen Hass gegen die Kirche nicht nur oder gegen die Religion nicht nur aus intellektuellen Gründen gegeben, sondern auch, weil die Kirche oft im Laufe der Jahrhunderte zu sehr auf der Seite der Mächtigen stand und sich zu wenig eingesetzt hat für die Menschen, die machtlos waren.
Ja, danke schön. Sehr schön. Eine Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf Frau Fechler begrüßen.
Ja, aber wenn es Wichtigeres zu sagen gibt, dann will ich auch schweigen, wenn noch was zu sagen ist, wenn Herr Dr. Egger noch was zu sagen hat.
Dann
aber
sonst
ist
nur
eine kleine Frage hier mit der Säkularisation. Da ist ja nun vieles enteignet worden, kann man so sagen. Also weggenommen worden. Und ich sage mir, ja, eigentlich müsste das doch auch mal zurückgegeben werden. Oder geht das überhaupt nicht? Denn war das denn rechtmäßig? Und wo ist das überall gelandet? Das sind also Klöster gewesen. Es sind ja sicher auch, ich will immer nicht von Schätzen sprechen. Es ist besser, wenn die Kirche nicht so viel Schätze hat. Aber man könnte es ja heute auch gebrauchen für gute Dinge. Und wer hat das denn jetzt alles so? Also ich denke so, Hannover hat die Landeskirche, hat die auch sowas noch von früher? Oder wenn jetzt zum Beispiel die Kirchen alle, ja alles was, der ganze Reichtum da drin, die schönen Statuen und alles, da gibt's nichts mit zurück oder so, wie wir das zum Beispiel auch bei dem Marienbild, hat das der Papst auch gemacht, nach Russland zurückgegeben. Da gibt's keine Rückgabe. Es ist einfach futsch und weg. Und wir müssen auch froh und dankbar sein, dass wir weniger haben. Oder?
Ja.
Oder ist das ein Kapitel, was man nicht anrühren darf?
Nein, im Gegenteil. Man muss jetzt sehr klar ansprechen, aber vielleicht muss man auch hier wieder mal differenzieren. Die meisten Kirchengüter sind dadurch zustande gekommen, dass verschiedenste Menschen oder manchmal auch Fürsten und Kaiser Klöstern und kirchlichen Einrichtungen große Geschenke gemacht haben. Wir wissen, dass zum Beispiel die deutschen Kaiser Bistümer gegründet haben, Klöster gegründet haben und die dann sehr reich ausgestattet haben, weil man in der damaligen Zeit auch einen entsprechenden Grundbesitz brauchte, um leben zu können. Also der Besitz ist sozusagen eine Lebensnotwendigkeit und von daher auch im Rahmen der Kirche gerechtfertigt. Auf der anderen Seite muss man jetzt aber sich auch die Frage stellen, wie es dazu kommt, dass dann der Reichtum ein Ausmaß annimmt, das nicht mehr gerechtfertigt ist. Und vielleicht hätte man damals nach der Überschreitung gewisser Grenzen freiwillig gewisse Teile der eigenen Besitzungen Menschen zukommen lassen, die sie gebraucht hätten. Das wäre eine Lösung gewesen. Mhm. Das Zweite, was hier noch anzufügen ist, es gibt auch verschiedene Kirchenschätze, die einen kulturellen Wert darstellen und die man nicht einfach umsetzen kann in soziale Güter. Wenn wir heute sagen, der Vatikan besitzt große Kulturschätze, dann könnte man sagen, bitte verkauft alle diese Dinge und gebt die Dinge den Armen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass gewisse Güter der ganzen Christenheit gehören. Und wenn heute Christen aus aller Welt nach Rom kommen und diese Dinge sehen, dann ist das eine Freude für viele, viele Menschen, die sich an dieser Kultur ergötzen, die diese Kultur bestaunen. Und das ist dann ein Kulturgut, das von der Kirche gehütet wird, aber auch dem Menschen zur Verfügung gestellt wird. Das muss man schon mal sehen. Die Kirche hat Schätze, aber das sind gleichzeitig auch Kulturgüter, die Kirche hütet im Interesse, ich will jetzt nicht sagen der Menschheit, aber im Interesse von vielen, vielen Menschen. Und da muss man dann unterscheiden. Das eine ist ein Besitz, den man braucht, und da muss man sich selber Grenzen setzen. Und dann gibt es einen Besitz an Kulturgütern, den man zu hüten hat, weil er vielen Menschen, die sich für Kultur interessieren, auch zur Verfügung stellen soll. Und ein dritter Punkt, die kirchlichen Schätze spielen ja auch eine bedeutende Rolle für eine feierliche Gestaltung von Gottesdiensten, von liturgischen Feiern.
Ja, da sind wir wieder in der Sendereihe Credo zum Abschluss, auch wenn der italienische Telefonanbieter wohl hier die Ausdauer nicht hat. Nun gut, wir wollen das nicht so sang- und klanglos bzw. wortlos auseinandergehen lassen. Herr Dr. Egger, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Der Deismus, der von Philosophen dem Christentum entgegengesetzt wurde, welche Rolle spielt er denn heute noch? Beziehungsweise kann man sagen, dass dieses System der natürlichen Religion in ihren verschiedenen Ausformungen, sei es nun als nur rein humanistische Zivilreligion oder bei Kant oder bei Locke, kann man sagen, dass das heute vielleicht sogar unbemerkt auch ins allgemeine Denken übergegangen ist? Also spielt der Deismus heute noch eine Rolle?
Sagen wir mal so, jeder Mensch, der sich auf die Suche macht nach dem Ursprung der Welt, wird irgendwann einmal sich die Frage stellen, ob es einen Schöpfer gibt. Und da wird man zunächst einmal rein vom philosophischen und denkerischen her ein Deist. Und wenn Menschen zumindest bis zum Deismus vorstoßen, ist schon sehr viel gewonnen. Allerdings muss dann sich der Mensch auch der Frage öffnen, ob es nicht auch möglich wäre, dass Gott mal zum Menschen spricht und nicht nur der Mensch von sich aus nach Gott strebt. Und da beginnt jetzt der entscheidende Schritt. Sicherlich spielt der Deismus heute vor allem bei gebildeten Menschen eine Rolle obwohl ich glaube, dass heute die Menschen nicht so sehr über das Nachdenken zu Gott kommen und in diesem Sinn zu Deisten werden, sondern dass die heutige Religiosität ihre Wurzel mehr im Herzen und in der Mystik hat. Die Menschen spüren und empfinden auch in ihrer Seele, dass es eine Macht gibt, die über sie hinausgeht. Und von daher ist also der Deismus sicher nicht mehr von der Bedeutung wie in der Zeit der Aufklärung.
Ja, danke, Herr Dr. Egger. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie hier heute zur Verfügung standen zum Thema Aufklärung, Französische Revolution, Napoleonismus und soziale Frage. Am kommenden Mittwoch geht es weiter mit der nächsten Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich.
Ja, wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten, können Sie auch gerne einfach auf die Homepage von Radio Horeb gehen und sich dort ist die Sendung als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie jederzeit diese Sendung nachhören können. Ja, angesichts der Zeit gebe ich jetzt zurück ins Studio. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören, fürs Anrufen. Auch die Frau Hamann wollte sich noch ganz herzlich bedanken bei Herrn Dr. Dr. Egger aus Brixen. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Ingert.